Sie hören die 285. Ausgabe von Crop FM. Wir schreiben den 7. September 2012 und mein Gast heute Abend ist Professor Bernd Senf. Es geht um Wilhelm Reich und die Lebensenergie. Und natürlich gibt es auch heute wieder den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem sich Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Sendung live beteiligen können und Fragen stellen können, auf die ich vor allem sehr gerne im zweiten Teil der Sendung dann vermehrt eingehen werde und sie dann an den Telefongast weiterleite. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.moor.at. Blödsinn. cropfm.at, moor.at geht auch noch immer, aber die Adresse ist schon lange passé, gibt es nur mehr eine Weiterleitung, cropfm.at, sehe den Chat hier ein und gebe die Fragen sehr gerne weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den man so wie alles gratis von der Website von CropFM beziehen kann. www.cropfm.at oder einfach cropfm.at. Von dort aus kann man mir auch sehr gerne mailen oder im cropfm@moor.at. Da ist das Moor dann noch vorhanden. Der Podcast dieser Sendung existiert und beinhaltet alle 284 bisherigen Sendungen, nicht ganz alle, aber fast. Da gibt es auch ein Archiv, in dem man diese Sendung als MP3 runterladen kann und auch einzelne Einträge verlinken kann über die Direktlink-Funktion gleich unterm Titel. Das Forum, betreut von Valadur, Unarmed und Wingman, existiert natürlich auch und dort kann man sich also austauschen und diskutieren zu diesen Themen oder über irgendwas anderes. Das Coverbild ist heute nicht von Matthias Töpfer gestaltet, sondern ist ein Buchcover meines heutigen Gastes. Das Buch werden wir dann natürlich auch noch genauer besprechen. Das CropFM-Shirt gibt es ebenfalls von der Startseite aus. Rechts oben ist der Link. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, freut mich natürlich. Geht über PayPal oder Überweisung. Der Spenden-Button findet sich gleich auf der Seite, so oben in der Mitte. Das Icon mit dem rosa Herzen. Und an dieser Stelle ein ganz großes Danke an all die, die das schon getan haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Physiker warnen vor künstlichen Eingriffen ins Klima. ein Artikel auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen. Die internationalen Klimaverhandlungen haben zwar gewisse Verbesserungen, aber bisher zu keinem durchschlagenden Erfolg geführt. Daher gewinnen auf internationaler Ebene zunehmend auch Methoden an Beachtung, die den anthropogenen Klimawandel mit großflächigen technischen Eingriffen abzuschwächen versuchen. Ich werde jetzt an atypische Kondensstreifen, Vulgo Chemtrails denkt, puh, wer kann einem das verdenken? Jetzt hat sich die Deutsche Physikalische Gesellschaft, DPG, gegen künstliche Eingriffe zur Veränderung des Erdklimas ausgesprochen und warnt vor deren unabsehbaren Folgen. Lustig ist ja, dass also diese Klimaforscher zwar sagen, dass sie derartige Dinge planen, die also dann zum Beispiel über Flugzeuge ausgebracht werden könnten, aber eben auch alle sagen, dass das noch nicht im Gang ist. Und dann gibt es andere, die sagen, das passiert eigentlich schon. Ziemlich schwierig, diese ganze Kontroverse. Matrix 3000, Ausgabe September, Oktober 2012, diesmal mit Artikeln von Marco Meng über die Macht der Konzerne, wie Lobbyismus die Politik lenkt. Ulrich Herd, ich bin verstimmt oder jedes Ding hat seinen Klang oder heilende Schwingungen. Und Kaya über die Symbolsprache der Träume, ein Weg zum Sinn des Lebens und viele weitere Artikel in der Matrix 3000, Ausgabe September, Oktober ist am Kiosk. Und es geht gleich weiter mit den Ankündigungen. UFO-Kongress in Wien am 15. September. UFO-Forscher Illobrand von Ludwiger, Reinhard Habeck, Alexander Knör und Mario Rank sprechen am 15. September 2012 beim zweiten We Are Not Alone UFO-Kongress über ihre spektakuläre Arbeit. Stattfinden wird das Ganze am kommenden Samstag, wie gesagt, am 15. September im Ware Alternativen Betriebsgebäude 1230 Wien in der gleichen Teilgasse 6. Jemand richtig im Chat schreibt natürlich, Franz Bludorf schreibt auch Artikel für die Matrix 3000. Er ist auch einer der Hauptautoren, beziehungsweise überhaupt einer der Redakteur oder Chefredakteur. Eine Bank regiert die Welt, das ist eine Doku, die kam, ja, glaube ich, gestern oder vorgestern im Fernsehen. Die Doku hieß ein bisschen anders, eine Bank lenkt die Welt, glaube ich. Es ist halt fraglich, ob es eine Bank sein kann, aber wie wir hier in Österreich sagen, ohne Geld kann Musi. Zu Deutsch, was immer passiert, es ist fast immer Geld im Spiel und durch Steuerung der Geldflüsse steuert man natürlich auch gesellschaftliche Entwicklungen. Eine unlängst ausgestrahlte Doku, die eben den Titel Goldman Sachs, eine Bank lenkt die Welt, hatte, zeigt, wie weit die Macht einer einzigen Bank, die über ca. 700 Milliarden Spielgeld verfügen soll, reichen kann. Die Zentralbanken wie EZB oder Fed wären natürlich weitere Beispiele. Und die fluten ja unser Geldsystem auch jetzt regelmäßig mit Quantitative Easing. Dass unser Geldsystem die Basis aller Banken eine arge Schieflage hat, ist eines der Themen meines heutigen Gastes, der ja Wirtschaftswissenschaftler ist. Und es gibt dazu auch zwei sehr spannende Sendungen, wie ich glaube, über die Schuldenkrise und mögliche Lösungen. Doch was sind eigentlich die Hintergründe dieser Gier? Wilhelm Reich hat sich letztlich vor allem damit beschäftigt und bahnbrechende Erkenntnisse publiziert und viel Kritik einstecken müssen, und das schon in den 30ern des vorigen Jahrhunderts. Und alle zitierten News finden sich natürlich auf der Startseite verlinkt. Ja, Ja, Back to the Roots könnte ein Motto dieser Sendung sein. Fast 12 Jahre ist die letzte Sendung her, in der das Leben und Werk von Wilhelm Reich zentrales Thema dieser Sendung waren. Und diese Sendung ist ja auch schon fast so alt. Nein, ist älter. Über 12 Jahre alt, unglaublich. Und ich könnte mir wohl keinen besseren Gast wünschen als Professor Bernd Senf, der seit Jahrzehnten mit dem unglaublich reichen Erbe an Erkenntnissen sich auseinandersetzt. Und das in Theorie und Praxis. Und die Praxis ist, glaube ich, ausschlaggebend dafür, dass Wilhelm Reich heute vielleicht wichtiger ist als je zuvor. Bernd Senf über Wilhelm Reich und Lebensenergie. Jetzt gleich auf Crop FM. Heute ist ein weiteres Mal Bernd Senf, diesmal zu einem völlig anderen Thema, wer weiß. Es geht also nicht um unser Gelddesaster und Wirtschaftsdesaster etc., sondern um Wilhelm Reich, der sich schon vor vielen, vielen Jahrzehnten mit den Grundlagen dieses Desasters beschäftigt hat. Schönen guten Abend, Herr Senf.
Guten Abend.
Freut mich, dass wir ein weiteres Mal sprechen können und heute über ein Thema, ich habe es eh schon gesagt, dass wirklich, ich nenne das immer das Dreigestirn dieser Sendung. Zu Beginn, da waren also Viktor Schauberger, Nikola Tesla und Wilhelm Reich, die mich eigentlich auch dazu motiviert haben, diese Sendung überhaupt zu machen, weil ja niemand über diese Leute irgendwas wusste vor 12 Jahren, fast niemand, bis auf ein paar Freaks, so wie mich. Und gut, Wilhelm Reich natürlich ist natürlich sehr bekannt gewesen und war das immer, aber wenig wirklich Greifbares und wenig wirklich Brauchbares war da im Umlauf. Und ich freue mich sehr, dass wir da heute diesen Ball wieder aufgreifen. Es gab schon ein paar Sendungen, zum Beispiel Majid Abdelaziz, wo es auch um Reich ging, beziehungsweise in dem Fall mehr um Orgon, aber das ist natürlich sehr schön, dass ich jetzt Sie heute quasi am Rohr habe, denn muss Ihnen auch gleich am Anfang ein Riesenkompliment machen für Ihre Videos, die Sie ins Netz gestellt haben, wo also in mehreren 3 Stunden Vorträgen das Werk und die Arbeit dieses Mannes vorgestellt wird und wo Sie also wirklich auch die Emotionen, die ja unglaublich wichtig sind, um zu verstehen, um was es bei Reich geht, wirklich darstellen, und das ist einfach großartig. Also uns hat es umgehauen.
Ja, danke schön.
Und kann ich nur jedem empfehlen, ist eh auch verlinkt von der Startseite aus. Jetzt eine Frage, die Sie sicher schon oft gestellt bekommen haben. Wie kommt denn ein Wirtschaftsprofessor zum Thema Wilhelm Reich?
Durch die Abarbeitung an den Grundlagen der herrschenden Wirtschaftstheorie. Eine davon nennt sich neoklassische Theorie oder auch Mikroökonomie, werden die Kurse genannt in dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium, also in Volkswirtschaftslehre. Und das ist letztendlich die theoretische, scheinbar wissenschaftliche und tatsächlich ideologische Grundlage auch des Neoliberalismus und des Marktfundamentalismus. Und da sind ein paar Grundlagen in dieser Theorie, die mich schon in meiner Tätigkeit als Assistent so in den bewegten 68er und folgenden Jahren stutzig gemacht haben. Nämlich eine davon, das ist der sogenannte Homo Oeconomicus, also die Annahme eines Menschen und nicht nur eines, sondern dass alle Menschen so funktionieren würden, dass sie sich ständig und voll ihrer Bedürfnisse bewusst sind, dass sie voll informiert sein über den Nutzen, den die Güter und die Güterkombination ihnen stiften. Und dann drittens noch, dass sie auf dieser Grundlage jederzeit, zum Beispiel beim Kauf von Gütern, voll rational entscheiden. Und das heißt also in dem Sinne ihres höchstmöglichen Nutzens. Und auf diesen Annahmen baut ein ganzes Theoriegebäude auf, was sich immer mehr verästelt, was durch und durch mathematisiert wurde. Die Lehrbücher dieser Art von Wirtschaftswissenschaft sehen aus wie Mathematikbücher. Im besten Fall wird das noch mit Koordinatensystemen, Angebot und Nachfrage und so weiter veranschaulicht. Manchmal nur mit algebraischen Formeln. Das ist alles dann ganz exakt. Am Schluss wird der Eindruck erweckt, man habe wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage, und zwar auf allen Märkten, sofern man nicht eingreift in diese Märkte, dass das zum Besten aller sich entwickelt. Das nennen die Ökonomen optimale Allokation der Ressourcen. Also auf gut Deutsch gesagt, wären das die Grundlagen für einen Weg in das materielle Paradies auf Erden. Und so überzeugend ja die innere Logik dieser Theorien im Großen und Ganzen ist, so fragwürdig sind die Grundannahmen. Und eine davon vor allem, nämlich die Annahme allzeitigen vollen Bewusstseins, bewusster Entscheidungen und dann eben auch rational sich zu entscheiden im Sinne der Nutzenmaximierung. Und diese Theorien, so sehr sie irgendwo für mich jedenfalls im Widerspruch standen zu manchen Aspekten der Realität, waren theoretisch nicht zu knacken. Wir haben da heftige Diskussionen geführt damals, also in meiner Zeit als Assistent und mit ein paar Mitstreitern, mit den damaligen Profs an der TU Berlin war das seinerzeit. Und die haben jede Kritik immer wieder an sich abprallen und abtropfen lassen. Ich habe später davon gesprochen, dass das eine Teflon-Theorie ist, also wo alles abtropft. Vor allen Dingen alles, was an Aspekten aus der sozialen und historischen und auch emotionalen Realität nicht in diese scheinbar so exakten mathematischen Modelle reinpasst. Das wurde schlicht und einfach ausgeblendet, weil man ja sonst die Modelle nicht hätte verwenden können. Und als das auf dieser Ebene der Theoriediskussion mit den Profs überhaupt nicht aufzubrechen war, dieses in sich geschlossene Weltbild, aber eben auch abgeschlossen und abgeschottet gegen alles, was da nicht reinpasste. In der Zeit bin ich dann auf die Entdeckung des Unbewussten durch Sigmund Freud gestoßen. Das war damals viel in der Diskussion der Studentenbewegung, die Psychoanalyse. Und dann auch auf Wilhelm Reich, der ja einer der ganz markanten Schüler von Sigmund Freud gewesen ist. Und auf eine Schrift auch von Wilhelm Reich, die damals hieß Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. Von beidem hatte ich keine Ahnung, obwohl ich ja als Assistent eigentlich schlauer hätte sein sollen als die Studenten. Und dann musste ich mich irgendwann mal damit beschäftigen. Und diese Broschüre von Wilhelm Reich hat mir gleich auf den zwei Gebieten, nämlich letztendlich den Grundlagen der marxischen Theorie und in Bezug auf die Psychoanalyse, den Zugang geebnet, weil ich mit beiden Begriffen, mit beiden Richtungen erst nur vorurteilsbeladen war. Das hat mich nur geschreckt. Psychoanalyse, das waren die durchgeknallten Psychologen und dann auch noch der Freud, von dem ich von zu Hause irgendwie mitgekriegt hatte, dem ist wohl alles nur um Sex gegangen. Und Marx, das war sowieso vorurteilsbeladen, also das war wie der Teufel in Person. Und über die Broschüre von Wilhelm Reich erfuhr ich, dass da umwälzende Entdeckungen, bleiben wir jetzt mal bei der Psychoanalyse, seinerzeit von Freud gemacht worden waren, über die Dimension des Rationalen hinaus, wird der einzelne Mensch und werden auch menschliche Gesellschaften sehr stark durch das Unbewusste geprägt. Und da entwickelt sich eben nicht nur Rationales, sondern in hohem Maße Irrationales. Und mit dieser Erkenntnis, also wenn da fundamental was dran war an dieser These, stürzte eigentlich das Fundament dieser neoklassischen Theorie in sich zusammen. Weil die ganze Logik des darauf aufgebauten Theoriegebäudes kann man vergessen, wenn das Fundament den einen großen Mangel hat, dass es mit der Realität im großen Ganzen nichts zu tun hat. Dass es einen von Grund auf verankerten Realitätsverlust in sich birgt. Und das war dann mein wissenschaftliches Interesse, daran zu arbeiten, weiter daran zu arbeiten. Da ist auch eine Dissertation draus geworden, also ein Titel zunächst mal, Wirtschaftliche Rationalität, gesellschaftliche Irrationalität, die Verdrängung gesellschaftlicher Aspekte durch die bürgerliche Ökonomie. Und ich habe dann sehr bald gemerkt, dass ich mit diesem Dissertationsthema an der TU bei den Profs auf große Probleme und Widerstände stoßen werde, was dann auch der Fall war, als sie davon erfuhren. Ich bin, um es ganz kurz anzudeuten, dann rausgeflogen wegen allzu viel gesellschaftskritischen und wissenschaftskritischen Engagements und hatte das aber rechtzeitig als Thema dann an der Freien Universität Berlin eingereicht, wo seinerzeit eine größere Toleranz auch gegenüber kritischen Sichtweisen vorhanden war. Das war mein Zugang zunächst mal, ja, ich könnte sagen, aus rein wissenschaftlichem Interesse, und das hat mir Schuppen von den Augen fallen lassen, zunächst mal nur auf den Bereich bezogen.
Das kann ich mir vorstellen, und inwieweit der Markt rational reagiert, das kann ja jemand jederzeit am Börsenmarkt nachprüfen,
ja.
Nämlich gar nicht,
ja.
Meistens. Also ein durchaus nachvollziehbarer Weg, das heißt, Sie haben es auch versucht zu verstehen, was die Hintergründe sind, auch der Kritik, die Ihnen da natürlich immer entgegengebracht wurde, wie Sie ja ausführen in Ihren Vorträgen, wo natürlich das ganze Thema von heute viel ausführlicher behandelt werden kann. Ich sehe auch gerade, dass wir heute wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben zu überziehen und daher jetzt um 20.30 Uhr dann Schluss machen müssen.
Ja.
Und glaube oder hoffe, dass wir dann das, was heute übrig bleibt, in einer weiteren Sendung behandeln können werden. Denn ich glaube, wir werden da natürlich nur ansatzweise darstellen können, um was es bei dieser Arbeit von Wilhelm Reich ging. Denn das geht ja von der Sexualtherapie bis hin zur Wettermanipulation.
Und das ist also auf den ersten Blick schwer ja. In Zusammenhang bringen kann.
Ja, das
aber
ist fast
es
noch
einen inneren Zusammenhang seiner Forschungen.
Genau, und das ist also fast noch, das ist noch ein größerer Bogen als von der Wirtschaftswissenschaft zu Wilhelm Reich.
Ja.
Und nun. Die Bio Reichs, also sein Lebensweg war ja doch sehr durchzogen mit vielen Katastrophen. Es hat mit einer Katastrophe eigentlich quasi begonnen in frühen Jahren und dann die Flucht aus Wien, Bücherverbrennungen und schließlich sein Tod im Gefängnis. Aber beginnen wir von vorn, vielleicht stellen wir kurz den Mann oder vielleicht auch ein bisschen länger den Mann Wilhelm Reich vor.
Ja, geboren 1897 im damaligen Österreich-Ungarn in ländlicher Gegend. Sein Vater war Großgrundbesitzer. Diese Gegend gehört heute nicht mehr zu Österreich. Die liegt, glaube ich, in Rumänien, Galizien. Und dort ist er aufgewachsen, ohne jemals in eine staatliche oder auch sonstige Schule gegangen zu sein. Ich würde sagen, da ist ihm vieles erspart geblieben dadurch, was andere in der Schulzeit erleiden und durchleiden müssen. Er hatte einen Hauslehrer, der ihm eben das Wesentliche beigebracht hat. Aber das war gleichzeitig auch sehr problematisch, weil die Mutter von Wilhelm Reich sich in den Hauslehrer verliebt hat und umgekehrt. Die beiden hatten dann irgendwann eine heimliche sexuelle Beziehung. Und der kleine Wilhelm Reich hat das mal durchs Schlüsselloch dann mitbekommen, wie die beiden da also in ihrem Liebesakt sich ja vereinigt haben und gestöhnt haben und so weiter. Und das war für ihn erstmal natürlich sehr erschreckend, weil er gar nicht wusste, worum es sich handelt. Und dann hat er das seinem Vater erzählt und da wurde die Lawine der Katastrophe losgetreten. Der Vater hat die Mutter zur Rede gestellt, sie hat dann gestanden und er hat ihr so zugesetzt, dass sie sich umgebracht hat. Und das wiederum hat den Vater auch so erschüttert, dass er kurze Zeit danach sich selber, also in den kalten See begeben hat, es muss Winterzeit gewesen sein, sich da wohl eine Lungenentzündung eingefangen hat und dann auch sehr bald daran gestorben ist. Aber das alles scheint ja jedenfalls für den kleinen Wilhelm Reich im Zusammenhang gestanden zu haben mit diesem Thema Sexualität, auch Sexualtabu, Tabuisierung in dem Fall von außerehelicher Sexualität und so weiter und so fort. Und zum Zweiten war es ein sehr autoritärer Vater, und auch das war ein Thema, woran sich Reich dann einen großen Teil seiner weiteren Entwicklung abgearbeitet hat, aber nicht nur persönlich und individuell, sondern ein tieferes Verständnis autoritärer Strukturen in den Familien damals zum Beispiel zu entwickeln. Aber dann zu sehen, dass das auch in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft verankert ist. Und dann allmählich auch zu erfahren, dass es gar nicht immer und überall so gewesen ist, dass es auch nicht autoritäre, nicht patriarchale Gesellschaften gegeben hat. Und kurzum, es sind aus diesen frühen dramatischen Erfahrungen für ihn mindestens diese zwei Lebensthemen hervorgegangen, die ihn hoch motiviert haben, diesen Dingen tiefer auf den Grund zu gehen und dann natürlich auch zu fragen, können die Verhältnisse nicht grundlegend anders gestaltet werden, dass solche Tragödien sich nicht abspielen müssen?
Und Reich hat dann also bei Sigmund Freud, er gilt als einer der Musterschüler Sigmund Freud, also er hat sich der Psychoanalyse dann zugewandt und war ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Zirkeln Freuds galt er ja fast als Wunderknabe, ne?
Ja, er war ja der Jüngste dort in dem Kreis, deutlich jünger als die anderen Psychoanalytiker um Freud und auch als Sigmund Freud selber. Er hatte ja zunächst mal Medizin studiert in Wien. Das ging damals relativ schnell, so ein Studium. Also in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ging er einiges noch drunter und drüber. Er hatte dann auch sehr bald sogar den Doktor Med gemacht und merkte aber ziemlich früh schon als junger Mann und als junger Arzt, dass diese Art von Medizin ihm irgendwo zu wenig war und zu eng war. Zumal es so und so viele Krankheitsbilder gab, wo sie überhaupt nicht weiterkamen, also weder im Verständnis noch gar in der Behandlung oder Heilung. Und als er dann auf den Kreis um Sigmund Freud stieß und von den umwälzenden Entdeckungen des frühen Freud dann eben auch erfuhr, also Entdeckung des Unbewussten, Entdeckung der Verdrängung und dass Menschen an verdrängten Konflikten mindestens erstmal psychisch erkranken können, dass das sogar überleiten kann in organische Erkrankungen. Das war für ihn alles so faszinierend. Und er hat also in kurzer Zeit sich mit diesen revolutionären Erkenntnissen, so wie er sie empfand, vertraut gemacht und ist dann auch in die therapeutische Arbeit sehr bald eingestiegen mit dem Segen und mit der Unterstützung von Sigmund Freud und war dann als junger Mann in dem Kreis der viel älteren Psychoanalytiker dann doch einer der hervorragenden Therapeuten und auch Theoretiker der psychoanalytischen Bewegung geworden. Er hat sogar den wesentlichen Kreis dort geleitet. Der nannte sich technisch-therapeutisches Seminar. Also es ging um die Behandlungstechnik der Psychoanalyse, um die immer wieder weiterzuentwickeln und sich da auszutauschen mit den Erfahrungen, die die einzelnen Analytiker mit ihren Behandlungen gemacht hatten. Und das war schon ein Vertrauensbeweis, dass Sigmund Freud den jungen Wilhelm Reich dort in diese Funktion eingesetzt hatte, also diese Gruppe zu leiten über mehrere Jahre.
Er hat sich aber dann in der weiteren Folge von Freud abgewandt. Freud hat ja auch, das finde ich auch recht spannend, da gab es einen zweiten Herrn namens Josef Breuer.
Ja.
Und die haben also in Frankreich einen Kurs in Hypnosetherapie absolviert und diesen Durchbruch, dass also tatsächlich verdrängte Konflikte zu unglaublichen physischen Beschwerden auch führen können, den hatte ja eigentlich Breuer und nicht Freud. Aber Freud hat dann wiederum herausgefunden, man muss nicht hypnotisieren, weil das funktioniert halt nicht mit jedem, sondern man kann auch einfach nur mit den Menschen sprechen.
Also das finde ich der dann von ihm entwickelten Methode der sogenannten freien Assoziation, wo die Patienten sich ja dann auf die berühmte psychoanalytische Couch legen sollten, der Analytiker dann also aus dem Gesichtsfeld sich begab, sich hinter den Patienten setzte, und dann waren die Patienten ja gebeten worden, alles, was ihnen gerade durch den Kopf geht, einfach mal auszusprechen. Und das waren oftmals ganz zusammenhanglose Szenen und Bilder und Personen und so weiter. Das hat der Freud alles notiert. Und es stellte sich dann raus, das ist irgendwie alles wie lauter Mosaiksteinchen und wie so ein Puzzlespiel allmählich immer mehr aus der Zersplitterung in die Ganzheit hin sich entwickelt. So war das auch in der psychoanalytischen Behandlung. Und wenn dann schließlich ein zusammenhängendes Bild entstand, in dem Fall ein Erinnerungsbild an einen früheren, hoch aufgeladenen Konflikt, dann kamen die Emotionen wieder hoch. Dann war das emotional höchst aufgeladen und brachte die Patienten zum Teil zu emotionalen Durchbrüchen und Ausbrüchen. Und wenn das geschah und wenn gleichzeitig bei den Patienten die Erinnerung wieder kam an das, was sie eben jahrelang verdrängt hatten, dann lösten sich bestimmte neurotische Symptome. Das war ja dann die Schlussfolgerung, die Freud daraus gezogen hat, die Symptome waren gespeist, also energetisch gespeist, bezogen sozusagen ihren Antrieb aus aufgestauten Emotionen und den damit verbundenen Energien. Und wenn sich diese Blockierung lösen ließ mit dieser frühen psychoanalytischen Behandlungsmethode, dann löste sich die Stauung und dann löste sich auch auf die treibende Kraft neurotischer Symptome. Also das war der Heilungsweg, aber der setzte voraus, dass die Patienten tatsächlich assoziieren konnten, also diese Erinnerungssplitter liefern konnten und dann auch darüber wieder reden konnten, was ihnen dazu noch einfällt, an Personen, an Situationen und so weiter. Solange diese Assoziationen flossen, konnte der Prozess der Bewusstwerdung und der Aufhebung von Verdrängung und damit der Zugang zur Heilung geschehen. Aber es häuften sich dann mehr und mehr die Fälle, wo den Patienten nicht mehr groß was einfiel, also wo die Assoziationen ins Stocken gerieten, wo sie dadurch überhaupt nicht mehr zugänglich waren. Und damit war der Weg verbaut für weitere Behandlung und Heilung. Die Behandlungen konnten vielleicht noch weiterlaufen und das Geld floss vom Patienten zum Therapeuten, aber ansonsten floss da nichts mehr. Und das wurde mehr und mehr Problem, nicht nur für Freud, sondern auch bei anderen Analytikern, auch bei den Behandlungen, die Reich durchgeführt hatte, kamen solche Fälle gehäuft vor. Man nannte das dann Widerstand, kein politischer Widerstand, sondern Widerstand gegen das Bewusstwerden, Widerstand gegen die Möglichkeit der Heilung. Und das trieb den Freud dann in sehr pessimistische Interpretationen, dass er sich sagte, also wenn die Menschen die Möglichkeit der Heilung ausschlagen, wenn sie sich da blockieren, dagegen Widerstand leisten, dann ist das doch sowas wie Selbstzerstörung. Dann muss doch vielleicht neben diesem Lebenstrieb, den er da Libido genannt hatte, noch so ein Gegenspieler da sein in der menschlichen Psyche, ein Todestrieb, ein Destruktionstrieb, Destrudo, Das waren alles Begriffe, die er dann verwendete. Und das war der Beginn einer Kehrtwende um 180 Grad bei Sigmund Freud. Also vom frühen Freud zum späten Freud. Es war eine verheerende Kehrtwende, weil die ja dann die These aufstellte, der Mensch sei von Natur aus destruktiv. Das heißt auch entweder gewaltsam nach außen und oder selbstzerstörerisch nach innen. Und wenn das der Fall ist, ergeben sich daraus natürlich auch gesellschaftliche Konsequenzen, dass man alles tun muss, damit diese destruktiven Impulse sich nicht äußern und austoben. Da gäbe es ja nur Mord und Totschlag in der Gesellschaft. Also muss man sie einschränken und eindämmen, während sich ein völlig anderes Bild ergab aus den Erkenntnissen des frühen Freud, dass die Menschen nämlich krank geworden waren an der Verdrängung ihrer inneren, natürlichen und vielfach liebevollen Impulse, die damals aber tabuisiert waren, allem voran die Sexualität. Und wenn sie daran krank geworden sind, wäre das ja eine Grundlage einer radikalen Gesellschaftskritik, nämlich zum Beispiel der damaligen Sexualmoral, der damaligen weit verbreiteten autoritären Strukturen in der Erziehung, in den Familien und in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Das Potenzial einer grundlegenden Gesellschaftspolitik war in den Erkenntnissen des frühen Freud angelegt. In den Kehrtwendungen des späten Freud nicht mehr, dann war es eben nur Folge des natürlichen Todestriebes. Und diese Kehrtwendung hat der junge Wilhelm Reich nicht mitmachen wollen. Er hatte irgendwo gespürt und das ganz sichere Empfinden zunächst mal, das kann noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Da muss weiter geforscht werden. Warum kommen die Menschen meinetwegen in der Therapie auf einmal nicht mehr zu Assoziationen? Und dann hat er in der therapeutischen Arbeit den Blick insbesondere auf diese Widerstände gerichtet. Und das war der Beginn seines eigenen therapeutischen Weges, worüber wir gleich vielleicht noch ein Stückchen ausführlicher reden können.
Tun wir das, ja. Also Reich hatte dann in weiterer Folge den Körper mit einbezogen. Also es ist ja im Prinzip so eine Kette. Breuer findet heraus, dass also Hypnose verwendet werden kann, um an diese verschütteten Anteile der Psyche heranzukommen und so, dass die Libido oder die Energie, wie immer man das jetzt nennt, wieder frei fließt. Ja. Das ging nicht immer. Freud sagte sich dann, na, dann muss man eben einen anderen Weg finden. Der hat sich also damit nicht zufrieden gegeben, dass man manchen Menschen nicht helfen kann. Hat also die Psychoanalyse, also die Gesprächstherapie kreiert oder quasi entwickelt. Bahnbrechend für die damalige Zeit. Das muss man jetzt auch noch sagen, bei aller Kritik Freuds und aller berechtigter Kritik.
Das ist absolut zu würdigen.
Das ist ja unglaublich für die damalige Zeit, dass er also diesen Weg auch gegangen ist, zumindest am Anfang. Und dann kam also auch das ins Stocken und da kam eben dann der von Ihnen schon zitierte Todestrieb und Reich sagte dann wieder, na damit gebe ich mich jetzt wieder nicht zufrieden.
Im Grunde und, hat er da ähnlich gehandelt wie der frühe Freud.
Genau.
Ja, er wollte sich damit nicht begnügen, dass das jetzt hier die Schranken und Grenzen sein und bleiben sollten.
Und er hat dann in seiner täglichen Praxisarbeit ist er dann, wie kam er denn eigentlich dazu, also auf diese Idee, wenn man so möchte, dass also der Körper da mit einbezogen werden muss?
Ja,
denn das war ja dann seine bahnbrechende Entdeckung, die er dann einmal gemacht hat am Anfang seiner Arbeit.
Er hatte dann bei der Beobachtung dieser Widerstände von Patienten, und wenn das alles ins Stocken kam, hatte er beobachtet, dass sie auf die eine oder andere Art starre Ausdruckshaltungen entwickelten. Also manche wurden im Gesichtsausdruck ganz starr. Der eine legte seine Stirne immer dann in Falten. Der andere zog den Kopf ein und verkrampfte den Nacken oder die Schultern und so weiter. Jeder auf seine Art. Aber der Reich hat bei allen Unterschieden den Blick gelenkt auf das Gemeinsame. Und das Gemeinsame war eine gewisse verstärkte Starrheit, stärker als es sonst für die betreffenden Patienten typisch war. Und diese Starrheiten waren aber eben auch körperlicher Art. Und das brachte ihn dann dazu, das erstmal den Patienten zu spiegeln sozusagen und sie manchmal auch zu imitieren, damit ihnen das bewusst wird, der Zusammenhang zwischen diesem abreißenden Assoziationsfluss und dieser starren Ausdruckshaltung. Und schon manchmal reichte das. Mit einem Male war ihre Maske sozusagen, hinter der sie sich da unbewusst verschanzten und versteckten, die war durchschaut und eine Maske, die durchschaut wird, verliert ihre Funktion. Und dann brachen entsprechend tiefere Impulse, emotionale Impulse an die Oberfläche durch. Also wo ein Patient meinetwegen immer in eine Ausdruckshaltung des Grinsens geraten war, hörte das mit einem Male auf und dann brachen Aggressionen aus ihm raus. Oder bei einem anderen, dessen Stirne sich in Falten gelegt hatte, und wo Reich dann mal diese Stirne etwas gelockert hat in solchen Momenten, brachen die Menschen in Tränen aus. Das sind also heftige Emotionen und auch körperliche Reaktionen gewesen, die man aus den psychoanalytischen Behandlungen, wenn dann nur in Ausnahmefällen, kannte. Aber hier wurde das mehr und mehr erkennbar, dass der Zugang über den Körper, über die Lockerung und Auflösung körperlicher Blockierungen möglich wurde. Und damit war ein anderer Zugang zu den tieferen und verschütteten Emotionen und auch zum verdrängten Unbewussten geebnet, als der, den Freud entwickelt hatte und der ja mehr und mehr auch Schwierigkeiten bereitet hatte. Also eine Erweiterung, eine erneute Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten.
Er hat dann also, wie Sie sagen, gespiegelt teilweise. Also die Erstarrung zeigte sich dann manchmal in Grinsen oder einer versteinerten Miene. Und dann auch manchmal wirklich Hand angelegt, was ja unter der Freud'schen Behandlungsmethode völlig tabu war. Also
Es war völlig
der
tabu,
Patient sah den Therapeuten ja nicht einmal, ne?
ja, es war die Berührung, die körperliche Berührung, völlig tabu bei Freud, also in der psychoanalytischen Behandlung. Es war ja sogar der Blickkontakt tabu oder überhaupt ins Gesichtsfeld des Patienten zu treten, war auch tabu. Und da hat der Reich gemerkt, wenn er sich an diese Tabus weiterhält, kommt er nicht weiter. Er hat sozusagen diese Tabus gebrochen, er ist darüber hinausgegangen. Er hat sich also zum Beispiel konfrontiert, im Blick konfrontiert mit dem Patienten. Er hat dann sogar sie auch mal von der Couch aufstehen lassen, ja, damit auch die Körperhaltung im Stehen oder auch im Gehen für ihn erkennbar wurde und ihm Hinweise gab, wo die Hauptblockierungen verankert sind in den betreffenden Menschen. Und all das waren Grenzüberschreitungen, wo die Psychoanalytiker natürlich sehr ja, aufgeschreckt waren und er dadurch auch insoweit schon Schwierigkeiten bekam in der psychoanalytischen Umgebung. Aber der nächste Schritt war eben sogar die Berührung nicht mehr auszuschließen, wenn die anderen Methoden nicht weiterführten. Und ich meine, was heißt denn Behandlung? Ursprünglich hat der Arzt ja wohl auch mal Hand angelegt, aber das war eben, wie gesagt, in der Psychoanalyse tabu und Reich hat die Behandlung im wahren Sinne des Wortes wieder, und zwar eben auch in die Psychotherapie mit reingebracht und mehr gesehen, es ist eigentlich gar nicht nur Psyche, das, was an psychischen, emotionalen Blockierungen vorhanden ist, findet nach seinen Erkenntnissen immer seine Entsprechung in körperlichen Blockierungen. Und zwar oft in Blockierungen, die chronisch geworden sind, die manchmal jahrzehntelang schon mit rumgeschleppt werden von den betreffenden Menschen, aber die ihre Entstehungsgeschichte haben. Und die Entstehungsgeschichte waren eben auch nach seinen Erkenntnissen Konflikte, die der damals oft kleine Mensch, meinetwegen schon das kleine Kind und dann der Jugendliche, nicht wirklich austragen und aushalten konnte und deswegen diese Konflikte verdrängt worden waren. Ersten Reich kam drauf, Verdrängung ist nicht nur oder ist nicht nur ein Vorgang auf der psychischen Ebene, es ist auch einer auf körperlicher Ebene. Der Körper, gerade durch Kontraktion, zunächst mal der Muskulatur, später fand er raus, auch durch Kontraktion und tendenzielle Erstarrung nicht muskulärer Gewebe, bis ins Plasma der Zellen, was starrer werden kann, als das von Natur aus der Fall ist. Durch solche Erstarrungen und Blockierungen körperlicher Art werden die Impulse festgehalten. Der Körper ist der Ort und das Werkzeug der Verdrängung, wie sie sich auch im Psychischen dann niederschlägt. Also diese Trennung Körper-Psyche, die ja von vielen lange Zeit so aufrechterhalten wurde, die hat Reich im Grunde überwunden. Es sind zwei verschiedene Aspekte, sie sind aber auch verankert auf tieferer Ebene in einem gemeinsamen Funktionsprinzip. Und das wollte er dann immer mehr erforschen. Was ist eigentlich die bewegende Kraft menschlicher Emotionen? Und inwiefern können diese Impulse der Entfaltung gebremst, blockiert, verdrängt werden? Welche Rolle hat der Körper und welche Erscheinungsformen finden sich dann auf der psychischen Ebene?
Und im Rahmen dieser Arbeit und vor allem der Praxis eben, die er also jeden Tag in seinen Behandlungsräumen erlebt hat, er hatte also sehr großen Erfolg mit diesem Ansatz. Also er konnte dann ja Menschen, die jetzt in der herkömmlichen, damals schon herkömmlichen Psychotherapie nicht behandelt werden konnten, erfolgreich behandeln. Und hat das ja auch zum Beispiel in, er hatte auch diese Psychotherapie, die damals im frühen 20. Jahrhundert nur der Wiener Oberschicht vorbehalten war, die hat er auch wirklich unters Volk gebracht. Also er hat ja richtige Volksbehandlungsstätten geschaffen, wo also ganz normale Menschen zu ihm kamen. Was auch also ganz unglaublich ist. Und dort hat er ja auch festgestellt, dass das also ein Massenphänomen ist und hat also sehr viel gelernt. Und er kam dann immer mehr darauf, dass es sich hierbei um eine Energieform handeln muss. Also ich versuchte also ein bisschen in Richtung, wie hat er denn dann das Orgon entdeckt, überzuleiten?
Ja, zunächst mal hat er natürlich sehr genau die Prozesse am Menschen beobachtet, auch was zum Beispiel mit Lustempfinden an körperlichen Reaktionen oder Erscheinungsformen einhergeht. Also das ist ja sowas wie eine Öffnung hin zur Welt, während bei Angst ist es ja eher ein Rückzug weg von der Welt, sich verkriechen im Schneckenhaus so ungefähr, wenn es schon keine Fluchtmöglichkeiten oder keine realistischen Angriffsmöglichkeiten gibt. Und dieses, also sich öffnen und dann zurückziehen, er nannte das Expansion und Kontraktion, das fand er dann auch wieder bei der Beobachtung anderer Lebewesen. Er ist dann also in den Beobachtungen über den Menschen hinausgegangen. Jeder kennt das hier von Katzen zum Beispiel, die sich in entspannter Situation räkeln und ganz weichen Körper haben. Und wenn sie sich irgendwo irritiert und bedroht fühlen, machen sie sich ganz hart. Und viele andere Tiere zeigen solche Muster. Die Raupen, da geht sogar eine ganze Welle durch den Körper, wie Wilhelm Reich das bei den Menschen in seinen Behandlungen manchmal auch beobachten konnte. Nämlich wenn sich die Segmente, so hat er es genannt, körperlicher Blockierung allmählich auflockerten oder aufgelockert wurden, kamen dann auch solche inneren Impulse, wellenartige, die sich in Richtung des Beckens auch ausbreiteten. Und manchmal im letzten Moment wurde dann das Becken zurückgezogen und dann wurde die Welle zurückgeworfen und staute sich meinetwegen im Brustkorb und dann entstanden da Herzängste. Und wenn diese Blockierung gelöst wurde, verwandelte sich diese Angst in Lustempfinden. Also Angst war nur die Folge gestauter und zurückgeworfener Energie. Und das Lustempfinden ging einher mit einem freien Strömen lassen dieser Energie. Und dieses Strömen schon in dem menschlichen Organismus nahm zuweilen so die Form von Wellen an. Und bei allen Unterschieden jetzt zwischen Mensch und Raupe hat er aber diese Gemeinsamkeit gesehen. Er sprach immer von gemeinsamem Funktionsprinzip. Also solche Wellen, die dort ja so durch die körperliche Bewegung der Raupe auch offensichtlich sind, viel offensichtlicher als beim Menschen. Dann hat er die Raupe mal mit einer Pinzette eingeklemmt. Also aus einer frei beweglichen Raupe hat er eine verklemmte Raupe gemacht, im Versuch, mit dem Ergebnis, dass diese harmonische Wellenbewegung mit einem Male gebrochen war. Die eine Hälfte der Raupe zappelte rum, die andere in einer anderen Richtung. Es war zersplittert. Der offensichtliche Ausdruck von Zersplitterung eines, wenn man so will, Erregungsablaufs. Und dann hat er weitergeguckt. Bei Schnecken hat er was Ähnliches gefunden. Und dann bei Quallen. Und dann hat er sich gefragt, wie ist das denn, hängt das vom Gehirn ab? Von den Nerven, von den Muskeln, die sind ja alle beim Menschen mit im Spiel, aber schon bei kleineren Lebewesen weniger. Wie ist es denn beim Einzeller, beim lebenden Einzeller? Der hat ja nun weder ein Gehirn, noch hat er Muskeln, noch Nerven. Da sind ja alle Funktionen in dem einen Einzeller vorhanden, aber nicht ausdifferenziert. Wie reagiert der denn? Wie lässt der sich denn beobachten? Und dann hat er die Einzeller, die lebenden Einzeller unter dem Lichtmikroskop beobachtet, stundenlang, wo andere dann schon gesagt haben, also jetzt dreht der durch, ja. Der hat doch früher mal ganz vernünftige Sachen gemacht und jetzt hängt er hier nur noch über dem Mikroskop. Aber das hat ihn so interessiert, wie bewegt sich das lebende Plasma? Und es bewegt sich aus sich heraus. Die Einzeller brauchen keinen äußeren Impuls, um sich zu bewegen. Wie überhaupt das Leben ganz allgemein sich aus sich heraus bewegt, ehe es dann vielleicht wie bei autoritärer Erziehung daran gehindert wird und unterdrückt wird. Aber lebendige Prozesse sind Prozesse, die sich aus sich heraus bewegen. Ja, und dann hat er gesehen, sogar der Einzeller, wenn der immer wieder mal eins draufkriegt, also natürlich jetzt nicht mit einem Knüppel und nicht mit Schlägen und nicht mit Drohungen wie in der autoritären Erziehung oder auch nicht mit Schuldgefühlen, sondern in dem Fall eben mit ja, chemischen Reizen, akustischen, elektrischen Lichtreizen und was da alles geben kann, mechanischen Reizen. Und dann haben sogar die Einzeller auf solche offensichtlich für sie unangenehmen oder gar bedrohlich empfundenen Reize reagiert durch tendenzielle Kontraktion. Das Plasma hat sich zusammengezogen, ist tendenziell starr geworden. Und da hat Reich gemeint, jetzt ist er auf eine biologische Grundfunktion gestoßen. Und es blieb immer noch die Frage, was ist die bewegende Kraft dieser spontanen Plasmabewegungen? Denn der tote Einzeller bewegt sich nicht mehr. Und auch der tote Mensch bewegt sich nicht mehr. Was ist denn der wesentliche Unterschied zwischen einem lebenden und einem toten Organismus? Da muss es etwas geben. Und diese Frage hat ihn nicht mehr losgelassen. Und er ist unglaublich fündig geworden.
Ja, was hat er da entdeckt? Also diese Energie, die also hinter diesen Blockaden und Blockierungen auch steckt, die er aus seiner Praxis kannte, er kannte es zumindest, im Prinzip kannte er nur die Auswirkungen, wenn diese Energie nicht mehr geflossen ist.
Das war der Einstieg für ihn.
Ja, und dann
die Störungen, die daraus entstanden, die Symptome der verschiedensten Art, das war der Einstieg für ihn. Dann ist er ja aber, je mehr es ihm gelang, die Blockierungen zu lockern und durchlässig werden zu lassen, also durchlässig für solche Erregungswellen, umso mehr hat er ja auch einen Blick werfen können in das, was Menschen möglich ist. Nämlich was zum Beispiel dann möglich ist, wenn ein Mensch seine zunächst mal mehr oder weniger verschüttete Hingabefähigkeit, zum Beispiel auch in der Liebe, auch in der Sexualität, auch im Orgasmus, wenn er diese Fähigkeit wiedergewinnt. Und Reich hat Methoden und Grundlagen entwickelt, um in diese Richtung Menschen sich entwickeln zu lassen, also sozusagen aus ihren chronischen Verspannungen und Kontraktionen und wie er es genannt hat, Panzerungen, sich herausbewegen zu lassen. Und dieser Blick in das, was Menschen möglich ist, hat ihm dann eben immer mehr Vertrauen gegeben. In der Tiefe der menschlichen emotionalen Struktur ist nicht nur das, was der Freud dann durch seine Behandlung mehr und mehr entdeckt hatte, also viele destruktive Impulse, und das kannte Reich ja auch aus den Behandlungen, da kommt erstmal Unglaubliches an Wut, an Hass, an Schmerz, an Angst, an Ekel an die Oberfläche. Da kann man ja auch verzweifeln, da kann man ja auch resignieren. Aber Reich hat immer tiefer gegraben sozusagen und hat dann eben auch mindestens in einzelnen Fällen die Patienten so weit begleiten können, dass sie in noch tiefere Schichten ihrer emotionalen Struktur vordringen konnten und sie erleben konnten und das Verschüttete wieder freisetzen konnten. Und das waren wunderschöne Gefühle, wenn sie sich denen gegenüber öffnen und hingeben konnten. Das war ja auch dann die Erkenntnis, welche wesentliche Funktion der Orgasmus hat. Das war der Titel ja auch eines seiner Bücher und das war sogar ein erstes Buch von ihm schon 1927, das diesen Titel trug, aber er hat später, nochmal 15 Jahre später, das als Untertitel genommen unter seinem Buch Die Entdeckung des Orgons Band 1. Und dieses Buch kann ich nur jedem empfehlen, der sich etwas tiefer in den Forschungsweg und in die Erkenntnisse von Wilhelm Reich anhand seiner Originalschriften einarbeiten will.
Ja, ich habe das gelesen, auch den zweiten Teil namens Der Krebs.
Ja.
Und da vor allem haben mich wirklich berührt die Fallschilderungen. Also seine aus der täglichen Praxis, wo er also dann beschreibt, wie Menschen sich verändern während der Therapie oder eben vielleicht manchmal auch nicht.
Ja, und auch was für Tragödien in ihrer Biografie, die ja lange Zeit verdrängt waren, an die Oberfläche kam, ins Bewusstsein kam und sich dann natürlich ihm auch offenbarten. Das heißt, er hat ein tieferes Verständnis entwickelt der Entstehungsgeschichte von Krebs. Und für ihn ist ja der Tumor nicht identisch mit der Krebskrankheit, sondern das ist wie die Spitze eines Eisberges. Die Krebserkrankung ist dann nach seinen Erkenntnissen ein lange sich hinziehender Prozess, wie er es genannt hat, von emotionaler Kontraktion, aber auch körperlicher Kontraktion. Er sprach von Biopathie, also bioenergetische Erkrankung, wäre das zu übersetzen. Und er betrachtete die Krebserkrankung als eine solche Schrumpfungsbiopathie, also die mit chronischer und tief sitzender, tief verankerter Kontraktion einhergeht. Und dann brachte er ja auch einen Zusammenhang zu dem Ort sozusagen der Tumorentstehung. Das war für ihn nicht zufällig so, wenn zum Beispiel eine Frau Brustkrebs entwickelte oder wenn ein Patient Unterleibskrebs entwickelte und oder Lungenkrebs und so weiter. Das waren für ihn die Folgen einer eben besonders extremen emotionalen wie körperlichen Blockierung des betreffenden Bereiches. Und er wusste ja nun auch, aus welchen Anlässen sich die Menschen blockiert hatten. Weil zum Beispiel das Lustempfinden, nehmen wir mal die weiblichen Brüste, lange Zeit ja völlig tabuisiert war. Und dann haben sie dieses Gefühl irgendwo wegdrücken wollen, wenn es sich denn entwickelte in der Pubertät meinetwegen. Oder gar im Bereich des Beckens und der Genitalien, die erregbar und besonders intensiv erregbar sind, wenn diese Menschen durch Erziehung und Moral geprägt waren von Sexualfeindlichkeit, von Lustfeindlichkeit, gar noch Schuldgefühle entwickelt haben, vielleicht sogar noch Gewalterfahrungen, also mit Vergewaltigungen erlitten haben, dann waren das alles Gründe, um diesen Bereich emotional sozusagen mehr und mehr abzutöten. Und das lief eben dann über diese körperlichen, muskulären Kontraktionen. Und wenn das über Jahrzehnte verankert bleibt, dann ist es nach den Erkenntnissen von Reich ein allmählicher Übergang, jetzt nicht nur von zu Funktionsstörungen in diesen jeweiligen Bereichen, funktionelle Erkrankung, sondern allmählich wird es zu strukturellen Veränderungen. Das heißt, die bis auf die Ebene einzelner Zellen und dann natürlich von Zellgeweben kommt es vor diesem Hintergrund zu einem Prozess von Strukturzerfall. Die einzelne Zelle sogar in ihrer natürlichen Funktion und Struktur beginnt sich zu verwandeln, und Reich hat das unter dem Mikroskop genauestens studiert, unter Lichtmikroskopen. Nämlich, dass es dann zu einem Strukturzerfall, einer Umwandlung in winzigste Gebilde kommt, winzigste Bläschen, die man nur mit dem Mikroskop eben dann auch aufspüren kann. Dafür gab es keinen Begriff. Das war für ihn nicht auffindbar, dass das in irgendwelchen Medizinbüchern beschrieben worden wäre. Und er hat dann einen Begriff selber geprägt. Er hat diese winzigen Bläschen Bione genannt. Bione. Und da ist ein ganzer Forschungsbereich draus geworden, damals in Norwegen schon im Exil, nämlich veröffentlicht dann auch in dem Buch Die Bione, beziehungsweise in späterer deutscher Version kam es raus als Die Bion-Experimente. Und die haben ihnen den Zugang ermöglicht, auch experimentell, den Übergang zu studieren und zu beobachten und dann auch mehr und mehr zu verstehen zwischen ursprünglich lebendigem Gewebe, was dann aber durch bestimmte Ursachen seine Vitalität eingebüßt hat. Das hat er zunächst an pflanzlichem Gewebe studiert, an Gras, was dann zu Heu wurde, also absterbendem Gras. Und diese sogenannten Heuaufgüsse, der Begriff ist jedem Biologen eigentlich bekannt, die entwickeln dann solche Bläschen und dann zerfällt die Struktur. Aber was Reich vor allen Dingen beobachtet hat, es bleibt nicht bei diesen Zerfallsprodukten, sondern auf, wenn man so will, dezentraler Ebene beginnen sich diese Bläschen neu zu gruppieren, zu größeren Gebilden zusammen zu finden, durch eine Membran umspannt zu werden, sich abzulösen von dem Ausgangsgewebe, dann kommt eine innere Beweglichkeit zustande innerhalb dieser neuen Membrane. Irgendwann wird dieses Gebilde, was sich da innen immer mehr strukturiert und formt und aufbaut und auch einen Kern allmählich herausbildet, wird aus dieser Membran sozusagen entlassen, das heißt, die Blase, diese Membran springt auf und hervorkommt ein voll ausgeprägter, neuer, lebender Einzeller. Das war so umwälzend, diese Beobachtung. Entstehung neuen Lebens aus Gebilden, die hier mindestens zwischenzeitlich nicht die Eigenschaft hatten, lebende Organismen zu sein. Also diese Bione sind in dem üblichen Sinn keine lebenden Organismen. Die haben keinen Stoffwechsel, die haben keine Reproduktionsfähigkeit. Und aus diesen primitiven, ganz einfachen, wenig komplexen Gebilden entwickelt sich, und zwar spontan aus sich heraus, etwas Komplexeres, Strukturierteres bis hin zu einem ausgeprägten lebenden Einzeller. Das ist die Frage nach der Biogenese, der Entstehung des Lebens aus nicht lebender Substanz, die sich ja die Wissenschaftler und vorher schon auch die Philosophen durch Jahrhunderte, wenn nicht durch Jahrtausende, immer wieder gestellt haben und nie wirklich eine befriedigende Antwort darauf gefunden haben. Und jetzt beobachtete Wilhelm Reich diesen Übergangsprozess der Entstehung der spontanen Selbstorganisation neuen Lebens aus zwischenzeitlich nicht lebenden Gebilden. Das war umwälzend. Und das deutete darauf hin, da muss eine bewegende, strukturierende, organisierende Kraft mit im Spiel sein. Und die hat er deswegen unter anderem auch genannt Orgon. Dieses aufbauende Prinzip in der Natur.
Ja, und im Chat fragt er jemand, ob das vielleicht gleichzusetzen sei mit Ki oder Prana etc., wie wir es aus den östlichen Traditionen kennen. Kann man, würde ich jetzt sagen. Da war dann auch noch die Frage, wie jetzt genau diese Bücher heißen. Also das sind zwei Teile, die Entdeckung des Orgon, erster Teil heißt die Funktion des Orgasmus. Orgon, Orgasmus, das ist ja auch eine Wortverwandtschaft.
Das ist die zweite Wortwurzel sozusagen, ja.
Und der zweite Teil heißt dann der Krebs.
Ja, die Begriffe Qi und Prana, also aus den östlichen Traditionen, die waren dem Wilhelm Reich zunächst mal jedenfalls damals nicht bekannt. Aber alles, was ich darüber erfahren habe, also durch die Jahrzehnte hindurch, deutet darauf hin, dass das nur andere Namen für das gleiche Phänomen sind. Eine kosmische Lebensenergie, die alles durchdringt, auch übrigens das sogenannte Vakuum, da ist Wilhelm Reich später auch drauf gekommen, das nachzuweisen. Das ganze Weltall hat er sich später vorgestellt, nicht etwa als prinzipiell leer mit einigen Materieinseln da drin, so wie das ja das herrschende Weltbild lange Zeit nahegelegt hat, sondern angefüllt, erfüllt mit dieser kosmischen Lebensenergie. Allerdings nicht mit einer ruhenden Energie oder einem ruhenden Medium, was die Physiker lange Zeit vermutet hatten, und die hatten das Äther genannt und statischen oder ruhenden Äther, sondern dieses Etwas, dieses Medium, was das Universum anfüllt in allen seinen Dimensionen, dieses Medium sei aus sich heraus bewegt und eine der Hauptbewegungsformen sei zunächst mal das Strömen, also verdichtete Strömungen dieser Energie, die dann dazu tendieren, sich einander anzuziehen, wechselseitig anzuziehen und zu überlagern und einzurollen und einzuwirbeln. Das hat er in seinen späteren Büchern genannt, kosmische Überlagerung, Cosmic Superimposition. Und da trifft sich in ganz vielem mit diesen östlichen Weisheiten und Überlieferungen. Dort ist zum Teil, zum Beispiel auch in der chinesischen Akupunktur, seit Jahrtausenden die Rede von kosmischer Lebensenergie im Universum, aber dann eben auch im menschlichen Organismus, in allen lebenden Organismen. Und ich selber habe ja mal, das war schon Mitte der 70er Jahre im letzten Jahrhundert, habe ich ja auch experimentell die Brücke hergestellt zwischen der chinesischen Akupunktur und der von Wilhelm Reich beschriebenen Orgonenergie. Ich habe das dann Orgon-Akupunktur genannt und zeigen können, dass das Einstrahlen der von Reich entdeckten und auch verfügbar gemachten Orgonenergie in Akupunkturpunkte, also in sogenannte Tonisierungspunkte, Wirkungen erzielt, und zwar ohne Nadeln und ohne Berührung, also wie in der Akupressur zum Beispiel, nur durch Einstrahlen dieser verdichteten Orgonenergie in Tonisierungspunkte, haben etliche der so behandelten Personen beschreiben können, ohne dass sie wussten, worum es geht, und bei geschlossenen Augen, wo sie jetzt ungewöhnliche Körperempfindung haben, also Strömungsempfindung entlang dieser in der Akupunktur unterstellten sogenannten Meridiane. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Jedenfalls die Frage war ja, hat das irgendwas mit Chi und Prana zu tun? Ja, ich würde sagen, es ist das Gleiche, es sind die gleichen Phänomene, nur eben mit anderen Bezeichnungen belegt.
Was ich sehr spannend fand, auch als ich mich also vor Jahren mit Reich zu beschäftigen begann, war, er ist ja auf seine eigene Art und Weise auf dieselben Körperzentren gestoßen, die er auch dann in den Veden und in hinduistischen Schriften mit den Chakren bezeichnet werden.
Ja, auch da hatte er keine Kenntnis seiner Zeit davon. Das ist erst Jahrzehnte später hier in den Westen vorgedrungen und war vielleicht vorher in einzelnen kleinen Kreisen im Westen auch überliefert. Aber das war ihm nicht bekannt zunächst mal. Aber wenn man das mal betrachtet, das ist ja auffallend. Wilhelm Reich hat ja sieben solche Segmente der körperlichen Panzerung beschrieben, die er über seine therapeutische Arbeit dann mehr und mehr entdeckt hatte. Also angefangen vom Augensegment, dann Mundsegment, Halssegment, Brustkorb mit Armen, Zwerchfellsegment, Bauchsegment und Beckensegment mit Beinen verbunden. Diese Blockierungen dieser Bereiche haben nach seinen Erkenntnissen dann eben nicht nur körperliche Auswirkungen, sondern sind auch Grundlage bestimmter für den betreffenden Menschen charakteristischen Verhaltensweisen und charakteristischen Anteilen an seiner emotionalen Struktur. Er hat das alles Charakterpanzer dann genannt. Und in jedem der einzelnen Segmente sind unterschiedliche Konflikte abgelagert und werden durch die Panzerung dann chronisch festgehalten, wenn nicht daran gearbeitet wird, an deren Auflockerung. Und entsprechendes, verblüffend Ähnliches wird in der überlieferten Tradition dieser Chakra-Lehre ja auch gesehen und berichtet. Nämlich, dass diese Chakras entweder offen oder mehr oder weniger offen sein können oder mehr oder weniger verschlossen und blockiert. Und wenn sie blockiert sind, entwickeln sich oder das geht einher mit bestimmten Anteilen in der Charakterstruktur, auch wenn das da nicht so genannt wird, aber in der Charakterstruktur des betreffenden Menschen. Also für Wilhelm Reich war das dann auch begrifflich eine funktionelle Identität zwischen Körperpanzer, zwischen der Struktur des Körperpanzers. Welche Segmente sind wie mehr oder weniger blockiert? Und dem, was er Charakterpanzer genannt hat, also die Struktur der emotionalen Blockierung.
Im Chat schreibt jemand, der tausende altes Wissen neu entdeckt. Und das ist in der Tat so. Und was ich
Ja.
aber interessant finde, ist, dass Wilhelm Reich das Ganze in einer Sprache beschrieben hat. Ich meine, es ist sicherlich keine hundertprozentige Übereinstimmung jetzt zwischen Reichstheorie und der Chakrenlehre, wobei die Chakrenlehre gibt es ja auch Dutzende Ausformungen. Also, aber es gibt eine sehr auffallende Parallele. Und das für mich wirklich faszinierende an Reich ist, dass er es mit einer westlichen Sprache beschreibt und dadurch zugänglich macht für den Westen. Also
Ja.
er ist eigentlich der, der dieses, ja, wie es der Herr oder die Dame im Chat schreibt, Jahrtausende alte Wissen über unseren energetischen Körper, der existiert, der direkt verbunden ist auch mit unserer Psyche, mit unserem Bewusstsein. Das hat er eigentlich auf eine absolut geniale Weise wiederentdeckt. Und so eigentlich für westliche Menschen meiner Meinung nach zugänglicher gemacht, als das fernöstliche Traditionen können, weil die denken anders als wir. Es ist halt so, ne?
Ja.
Kommt mir halt vor. Also ich fange mit Reich ehrlich gesagt viel mehr an als mit der Chakrenlehre, obwohl ich die auch sehr faszinierend finde.
Ja, aber es muss auch gar nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern gerade das Gemeinsame kann
Absolut,
ja
ja.
auch rausgearbeitet
Absolut,
werden.
es
Und das
ergänzt
schließt nicht
sich.
aus, dass da noch diese Besonderheiten sind und dort noch andere Besonderheiten und Ausdifferenzierungen. Das kann sich ja dann sogar wechselseitig auch ergänzen und bereichern. Das war auch so meine Vorstellung im Zusammenhang dieser Organakupunktur. Die Akupunktur kann bereichert werden durch Einbeziehung der Reich'schen Grundlagenforschung, die ja, was ich hier noch nicht richtig rausarbeiten konnte in der Kürze, die ja ein viel tieferes Verständnis von Erkrankungen, also auf der bioenergetischen Ebene, möglich gemacht haben, bis eben hinein in die Struktur und den Strukturzerfall von Zellen, bis hinein in die Veränderung der Blutkörperchen und ihrer Immunabwehrfähigkeit. Reich hat auch auf der bioenergetischen Ebene zusätzlich zur Schulmedizin ein tieferes Verständnis bioenergetischer Immunabwehr entwickelt und natürlich dann auch Methoden entwickelt, wie diese bioenergetische Immunabwehr, wenn sie denn zusammengebrochen ist, wieder aufgebaut werden kann. Das sind alles sehr tiefe und auch experimentell gewonnene Erkenntnisse, die dann auch verständlich machen, warum die Akupunktur überhaupt wirkt. Das ist ja von der westlichen Schulmedizin bis heute nicht verstanden worden. Das kann auch nicht verstanden werden, solange dieses Weltbild, was der Schulmedizin zugrunde liegt, die Existenz einer kosmischen Lebensenergie leugnet. Dann kann man nicht verstehen, die Prozesse, die auf dieser energetischen Ebene ablaufen, weder die der Selbstorganisation und Selbstheilung noch die der Störung und Erkrankung. Das heißt, die Schulmedizin ist nach wie vor blind auf dem bioenergetischen Auge, weil das aus dem westlichen Weltbild, und zwar spätestens eigentlich seit der Hexenverbrennung, rauskatapultiert worden ist und auch durch die westlichen Wissenschaften nicht wieder reingeholt worden ist in den Erkenntnisprozess. Also da könnten die Forschungen von Reich ein tiefes Verständnis der Wirkungen der Akupunktur entwickeln und ermöglichen. Und umgekehrt könnte dieses differenzierte Wissen der Akupunktur und die Überlieferung über den Verlauf dieser sogenannten Meridiane und wie die miteinander zusammenhängen und untereinander und wo sie an die Oberfläche treten und, könnte eingebracht werden in die Reich'sche Methode der Behandlung und Auflockerung von Charakter- und Körperpanzer. Das könnte noch viel differenzierter dann geschehen, wenn sich dort so etwas wie eine Synthese bilden würde.
Ja, Sie haben völlig recht. Also das Wissen um diese Energiebahnen, Nadis genannt, auch bei den Indern, glaube ich, ist ja, wie Sie sagen, viel differenzierter. Und da könnte man tatsächlich in der Symbiose noch viel mehr erreichen. Und vielleicht passiert das ja auch jetzt in Zukunft dann.
Ich habe ja früher gehofft, dass das viel schneller sich ausbreiten würde und aufgegriffen würde. Dann habe ich lange Zeit nicht so viel Resonanz gehabt. Also ich habe darüber ja über meine entsprechenden Versuche auch berichtet auf dem Weltkongress für Akupunktur 1976 in Berlin. Und einige Akupunkteure haben das ja aufgegriffen, die Organakupunktur, waren ganz verblüfft und angetan davon. Aber mir ist lange Zeit nicht bekannt geworden, dass es jemand systematisch weitergeführt hätte. Bis auf, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren, kam eine E-Mail aus Argentinien von einem Carlos Inza, der war auf die amerikanische Übersetzung meines Vortrages gestoßen, dadurch angeregt worden, das aufzugreifen. Und der hat ein ganzes Leben lang, also jetzt jahrzehntelang, hat er Organakupunktur praktiziert. Und ich habe gerade jetzt mal zusammengestellt und auch einiges in Deutsch übersetzt, das andere ist in Spanisch, was er auf dem Gebiet dann erforscht und dokumentiert hat. Das wird in der nächsten oder in 2 Wochen auf meiner Website auch erscheinen. Carlos Inza und acupuntura-orgon.ar für Argentinien, .com und dann .ar, so ist es, glaube ich.
Also dann schicken Sie mir einfach diese Adresse
an. Ja, das ist eine Weiterentwicklung und das ist Neuland, was unglaublich ausbaufähig ist.
Wir haben jetzt noch circa 5 Minuten, ein bisschen mehr. Also ja, die Zeit ist verflogen.
Da können wir nicht die ganze Welt noch erklären.
Nein, aber ich möchte jetzt noch ein bisschen auf die Praxis eingehen. Ich möchte Sie auch kurz fragen, am 6. November, sind Sie da in Graz? Ich habe nicht ein E-Mail bekommen.
Ja, aber in Graz geht es um das Thema Schuldenkrise.
Okay.
Aber ich bin vorher in der Nähe von Wien Das müsste das Wochenende sein. Moment, das wäre der. Wo haben wir es?
Kann man dann ja auf die Website
Kann
stellen.
man
Nutzen wir
auf
die
der
Zeit.
Website dann
Also am
gucken?
6. November sind Sie in Graz. Wissen Sie schon, wo und wann das stattfindet? Oder?
Nein, das ist
Okay.
mir jetzt, die Details sind mir noch nicht zugegangen.
Okay.
Vorher bin ich, wie gesagt, auch in der Nähe von Wien und da geht es an einem ganzen Tag nur auch um Wilhelm Reich und an dem anderen vollen Tag geht es um Schuldenkrise und dann ist noch ein Vortrag, der übergreifend ist, einen führenden Freitag.
Ja, und wer sich fragt, wie diese Themen zusammenpassen, die passen erschreckend gut zusammen.
Ja.
Ich möchte jetzt, wie gesagt, da gibt es so viel zu besprechen. Es gibt auch das Ihr Buch,
Die Wiederentdeckung des Lebendigen,
wo Sie
ja.
also auch eingehender beschreiben, was wir heute hier besprechen. Ich habe das auch verlinkt von der Startseite aus und wie gesagt, das Bild der heutigen Sendung ist dem Cover dieses Buches entnommen. Sie haben ganz kurz zum Ende, vielleicht, wenn jemand jetzt neugierig geworden ist, und ich hoffe, es sind einige neugierig geworden, das Orgonkissen, wir haben jetzt noch so ein paar Minuten Zeit, das kann man sich ja selber basteln und dann
Ja.
einmal damit experimentieren. Da kann jetzt auch nicht allzu viel passieren, nehme ich an. Es gibt da ja andere Dinge, wo man also ein bisschen vorsichtiger sein muss. Aber Orgonkissen, wie kann man sich denn sowas basteln, wenn
Ja,
man
das
schauen
kommt
möchte?
jetzt natürlich sehr unvermittelt, weil ich gar nicht darstellen konnte in der Kürze, wie es dem Reich gelungen ist, dann diese Energie, die er Orgonenergie genannt hat, dann sogar aus dem Raum zu verdichten. Und das war ja das, was er Orgonakkumulator genannt hat. Und eine Variante.
Also man kann vielleicht kurz sagen, es geht da um eine Schichtung von organischem und anorganischem Material.
Ja, oder
Wenn
von
man
elektrischen Nichtleiter und elektrischen Leiter,
also
also
zum
leitendem
Beispiel
Material.
ja, also Metall und Schafwolle zum Beispiel
Ja, in wechselnder
in
Folge.
wechselnder Folge und dann, wenn man das zum Beispiel in eine Kiste ummacht, in mehreren Schichten, aber wie gesagt, das muss man sich dann im Detail anschauen, dann wird diese Energie offenbar im Inneren der Kiste akkumuliert.
Ja.
Und da können wir ja gerne noch in einem zweiten Teil oder werden wir hoffentlich in einem zweiten Teil dann eingehen. Aber jetzt, wenn jemand schneller mal was ausprobieren möchte, wie bastelt man sich denn ein Orgonkissen, wenn man empirisch da weiter forschen möchte?
Ja, also ich würde schon raten, dass man das erstmal in Ruhe dann sich durchliest oder auch ein Video von mir anguckt. Meinetwegen habe ich ein Video, was sich um den Orgonakkumulator dreht im Internet.
Ja.
Da wird der
Kann
ganze
ich sehr empfehlen, die
Hintergrund
Videos?
abgeleitet und dann wird auch werden Bauweisen von verschiedenen Varianten von Orgonakkumulatoren da auch erläutert. Ich glaube, das bringt nicht viel, wenn ich jetzt mit drei Sätzen hier irgendwas sage.
Okay.
Jedenfalls, das kann jeder die ersten Schritte für sich selbst tun. Und bei allem ist aber unbedingt darauf hinzuweisen, dass man sich ganz vorsichtig und behutsam sozusagen an diese neuen Erfahrungen rantastet. Denn jeder einzelne Mensch reagiert auf diese Energien durchaus anders. Und das, was dem einen sehr wohltuend erscheint oder auch wohltuend ist, kann für einen anders strukturierten Menschen schon vielleicht zu viel aufwühlen, also dass er unruhig wird und so weiter. Deswegen die Grundregel, das steht auch über meiner Website ganz allgemein drüber, behutsam, also auch die Lösung der Blockierung dieser Energien, behutsam, nicht gewaltsam. Und das Rantasten an solche energetisch wirkenden Geräte, da gilt das auch. Sich behutsam rantasten und ganz allmählich sich damit vertraut machen, wie der eigene Organismus darauf reagiert.
Ja, ich gebe Ihnen recht, es ist wahrscheinlich besser, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Also,
Ja.
und Sie haben völlig recht, also es ist schon überraschend, was dann für Reaktionen passieren können. Und man sollte ein bisschen einen Respekt vor diesen Dingen haben, glaube ich.
Unbedingt, ja.
Und nicht da jetzt ja so quasi volle Pulle, weil da wird man sich wundern, wenn also wirklich. Es kommt, wie Sie sagen, sehr individuell. Das ist bei jedem völlig anders, natürlich, weil jeder eine völlig andere Geschichte hat, andere Blockierungen
Ja.
hat. Und Blockierungen hat jeder, leider, zumindest hier im Westen. auf die eine oder andere Art. Aber wenn sich die dann lösen, wie gesagt, dann lösen sich auch die Grundprobleme und das muss ja auch, also Reich hat da ja auch das quasi auf der körperlichen, energetischen Ebene angepackt, aber hat dann wieder mit den Menschen gesprochen. Und ich glaube also, dass da beides sehr wichtig ist und dass man
Ja,
also
das ist
Menschen dann
auch
nicht,
nicht gegeneinander auszuspielen, sondern
nein,
miteinander zu verbinden.
genau, also das ist, glaube ich, das sind zwei Seiten und beides muss dann verantwortungsvoll auch gemacht werden und behutsam, wie Sie sagen. Ich glaube, das
Ja.
ist ein wichtiger Punkt, auch bei der Edelsteintherapie etc., mit der ich in jungen Jahren viel herumexperimentiert habe, da habe ich interessante Erfahrungen gemacht und kann es nur unterstreichen.
Ja.
Die Zeit ist vorüber. Dieses Thema ist ausgesprochen spannend und Sie, Herr Senf, sind sicher einer der großartigsten Gäste zu diesem Thema. Daher hoffe ich, dass wir da, wo wir heute jetzt Schluss gemacht haben, das in einer weiteren Sendung vielleicht heuer noch aufgreifen können, wenn Ihnen das recht ist.
Ja, na, das müssen wir dann konkret bereden.
Genau, das werden wir dann offline machen. Ich danke Ihnen jedenfalls
Ja, ich danke
sehr.
auch.
Das Buch Die Wiederentdeckung des Lebendigen ist ja auch verlinkt. Da haben Sie auch ziemlich darum kämpfen müssen, dass das in dieser Form erscheint. Reich hat das sowieso alles im Eigenverlag herausgebracht, weil da hat er damals überhaupt keine Chance. Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend nach Berlin.
Ja, danke schön und auch einen schönen Abend für Sie.
Nach Graz und ich freue mich, wenn wir uns dann vielleicht sehen am 6. November. Also ich werde
Ja,
auf jeden Fall dort sein.
das wäre schön.
Okay, danke sehr.
Okay.
Das nächste Mal Crop FM findet statt am 21. September 2012. Und mein Gast ist Jörg Schreiber. Und es geht, wie ich schon angekündigt in der vorigen Sendung, um das Thema Geister. Sehr spannendes Thema. Also Jörg Schreiber ist da auch jemand, der also direkt mit der Praxis arbeitet. Und es ist schon recht erstaunlich. Vielleicht auch anknüpfend an die vorige Sendung mit Illoband von Ludwiger. Also jemand, der mit diesen Welten direkt arbeitet und praxisnah arbeitet. Freue mich schon sehr drauf. Wir hören uns dann wieder am 21. September 2012. Ich danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.